Johannes Evangelium, Kapitel 12, Verse 1 bis 11, hört das Wort Gottes. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hat. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria einen Pfund echten, köstlichen Narbensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und er den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bekennen alle, der Mensch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Doch dein Wort, Herr, bleibt in Ewigkeit. Herr, wir bitten, dass du durch dein Wort mächtig wirkst und dass dein ewiges Wort unsere endlichen Leben hier auf Erden verändern, damit wir eines Tages, wenn wir in die Herrlichkeit kommen, diese Herrlichkeit völlig genießen können. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Martin Luther soll gesagt haben, man streitet sich drüber, wann das erste Zitat von 1944 ist, das erste schriftliche Zitat, aber Martin Luther soll gesagt haben, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich weiß nicht, was ihr in den letzten Stunden eures Lebens machen würdet, aber es scheint so, als ob Jesus einen ähnlichen Ansatz gehabt hat wie Luther. Wir lesen hier 6 Tage vor dem Passa. Und es ist nicht irgendein Passa, es ist das letzte Passafest, was Jesus jemals auf Erden feiern wird. Man könnte so weit gehen und sagen, es ist das letzte Passafest, was jemals gefeiert werden musste. Denn wenn wir uns erinnern, das Passafest hat Israel daran erinnert, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind, dass sie aus Ägypten geführt worden sind und sie haben dieses Passalamm geschlachtet und das Blut dieses Lammes an ihren Türpfosten hat sie vor dem Tod bewahrt, hat die Erstgeburt vor dem Tod bewahrt. Und in 6 Tagen wird Jesus in Jerusalem sein, ans Kreuz genagelt. Sein Blut wird fließen an dem Pfosten des Kreuzes und wird all diejenigen auf ewig vor dem Tod bewahren, die an ihn glauben. Es ist Jesu letztes Passafest und Jesus war sich bewusst, dass es sein letztes Passafest sein wird. Und alles in diesem Abschnitt selbst deutet wiederum auf diesen Tod Jesu hin. Wir haben im Vers 1 den Bezug auf Lazarus und seine Auferstehung, wie wir später dann sehen werden, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Wir sehen, als Maria Jesu Füße salbt, da sagt Jesus, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und selbst am Ende sehen wir wieder den Bezug zu Lazarus, Tod und Auferstehung und dann den Satz in Vers 10, da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten. Alles geht um den Tod und wir werden das in den nächsten Wochen immer wieder sehen, dass ab jetzt alles um den Tod Jesu geht. Wir werden nächste Woche den glorreichen Einzug Jesu nach Jerusalem sehen, aber das ist einer der kleinen Hoffnungsfunken, bevor der Leidensweg Jesu wirklich beginnt. Und diese 6 Tage vor dem Passafest zieht Jesus noch einmal nach Bethanien. Ein Ort, wo Jesus öfter war, ein Ort, wo Jesus öfter zu Besuch war, weil dort Menschen gelebt haben, die Jesus liebten, nämlich Martha, Maria und Lazarus. Ihr erinnert euch vielleicht an Vers 5 des vorigen Kapitels. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester, also Maria und Lazarus. Wir finden eine ähnliche Situation in Lukas 11. Und in Lukas 11 lesen wir, wie Jesus bei dieser Familie zu Gast ist. Und wir lesen, wie Martha Jesus dient und wie alle, die in dem Haus waren, um Jesus saßen und Maria zu den Füßen Jesu saß und ihm lehren hörte. Und Martha beschwert sich, dass Maria nicht hilft in der Küche beim Dienen. Und wir kommen in eine Situation, wo wir lesen in Vers 2, sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und man stellt sich automatisch wieder die Frage, wo ist Maria? Sie ist wieder nicht da. Sie lässt wieder ihre Schwester alleine all die Arbeit tun. Und wieder sehen wir Maria zu den Füßen Jesu. Und wir sehen, wie Maria die Füße Jesu salbt. Und in dieser ganzen Geschichte werden uns zwei Charaktere beschrieben und besonders hervorgehoben. Es ist nicht Martha, es ist nicht Lazarus, sondern es ist Maria und es ist Judas. Es ist Maria und es ist Judas. Und diese zwei Charaktere könnten nicht unterschiedlicher voneinander sein. Achtet auf Judas. Lasst uns als erstes Judas betrachten. Wir sehen, dass Maria die Füße gesalbt und getrocknet hat. Und dann heißt es, das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Und dann fängt Judas an zu reden und sagt, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Judas sagt, wir hätten dieses Salböl nehmen können und für 300 Denare verkaufen können. 300 Denare war ungefähr das Jahresgehalt eines Tageslöhners. Also eines Mannes, der morgens auf den Marktplatz gegangen ist und für Arbeit angeheuert wurde und dann am Abend bezahlt worden ist. Und das hat er täglich gemacht oder vielleicht einmal die Woche, je nachdem, wie viel Arbeit war. Man kann das vielleicht vergleichen mit Erntehelfern. Haben wir jetzt in Berlin nicht so viele, aber gerade im Osten Deutschlands, wo die ganzen Spargelfelder sind, hat man irgendwann die ganzen Erntehelfer, die aus Polen kommen und nur für die Saison arbeiten und dafür bezahlt werden. Es war also ein ganzes Jahresgehalt, was hier Maria vergossen hat. Lass es ein niedriges Jahresgehalt gewesen sein von 18.000 Euro. Wer von uns hätte 18.000 Euro in die Hand genommen und auf einmal weggeschmissen, könnte man fast sagen. So wirkte es auf jeden Fall auf Judas. Judas hat gesagt, lasst uns die 300 Denare nehmen und den Armen geben. Und das klingt wunderbar. Das klingt wunderbar in den Ohren. Wer hört sowas nicht gerne? Aber dann gibt uns Johannes den Kommentar und sagt, das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte. Den haben die Armen überhaupt nicht interessiert. Er hat davon reden können, es den Armen zu geben, aber er wollte es wahrscheinlich den Armen gar nicht geben. Sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Judas hat sich nicht um die Armen gesorgt, sondern um sich selbst. Judas war derjenige, dem die Kasse anvertraut worden ist, der 12 Jünger. Und alles Geld, was sie hatten, lag wahrscheinlich in dieser Kasse. Und Judas war aber ein Dieb. Und Judas hat sich gedacht, gut, dass ich die Kasse habe. Ich kann immer mal wieder so ein bisschen was aus dieser Kasse rausnehmen. Ich kann immer mal wieder was für mich zur Seite legen. Und wahrscheinlich hat Judas jetzt in diesem Moment gedacht, wenn wir dieses Salböl verkauft hätten, hätte ich 300 Denare mehr. Wir müssen bedenken, dass alles darauf hingewiesen hat, dass Jesus nicht mehr lange unter ihnen ist. Wir haben letzte Woche gesehen, wie der Hohe Rat 71 Priester und Schriftgelehrte darüber beraten haben, fast täglich, wie sie Jesus umbringen können. Und dieses Gerücht wird auch irgendwann an die Juden herangetreten sein. Und Judas wird gewusst haben, wenn wir in 6 Tagen am Passafest sind, werden sie versuchen, Jesus zu ergreifen. Und Judas war nicht dumm. Judas hat für sich vorgesorgt. Er hat sich um sich gesorgt. Judas wollte, dass es ihm gut geht. Und er macht es auf 2 Dinge. Zum einen poliert er sein Image auf, indem er sagt, lass es uns doch den Armen geben. Denn Arme gab es damals genug. Und zum anderen machte er es, ich muss es ja gar nicht den Armen geben, sondern ich kann das Geld für mich haben. Und Judas ist hier ein erschreckendes Beispiel, ein erschreckendes Lebenswandel. Judas, eine Person, die 3 Jahre nichts anderes getan hat, als mit Jesus umhergewandelt zu sein. Einer der ersten Jünger, einer der inneren 12. Judas war einer der privilegiertesten Menschen, die je auf diesem Planeten gelebt haben. Nicht nur hat er Jesus gehört und anfassen können und sehen können, nicht nur hat er jedes einzelne Wunder, das Jesus getan hat, mit eigenen Augen gesehen. Und Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, dass es so viele Wunder waren, dass sie nicht aufgeschrieben werden konnten. Johannes sagt in Kapitel 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nur vor seinen Jüngern in diesem Buch, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Jesus tat viele Zeichen sogar nur vor seinen Jüngern. Und Judas hat all diese Wunder miterlebt. Aber ich glaube vor allem, weil er der privilegierteste aller Menschen auf Erden oder einer der privilegiertesten, weil er den besten Prediger und Lehrer hören durfte. Täglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat von Zeit zu Zeit Prediger, die man gerne anhört. Und ich bin mir bewusst, dass es nicht unbedingt ich bin, sondern dass es online irgendjemanden gibt, dem man einfach gut zuhören kann, weil die Stimmlage einem besser liegt, weil die Persönlichkeit einem besser liegt, was auch immer. Judas hatte den perfekten Prediger täglich bei sich und er hat täglich seine Predigten hören dürfen. Er hat täglich Privatunterricht von diesem Lehrer bekommen. Judas hatte 3 Jahre theologische Ausbildung vom Feinsten. Gott selbst hat ihn persönlich unterwiesen. Judas hat 3 Jahre seines Lebens geopfert für diesen Menschen und am Ende dieser 3 Jahre hat Judas einen Gedanken. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich kann mich um mich sorgen. Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Scheint ja noch nicht mal Judas Gedanke gewesen zu sein, okay, was machen wir als Jünger, wenn Jesus nicht mehr da ist, sondern was mache ich, wenn Jesus nicht mehr da ist. Judas hat sich um sich selbst gesorgt, so sehr, dass er bereit war, seinen Meister und Messias zu verraten, zu verkaufen, für ein paar weitere Goldstücke, die ihm vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre noch weitergebracht hätten. Judas hat sich um sich selbst gedreht. Und es ist eine Warnung für uns. Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, du kannst jeden Sonntag Predigten hören, du kannst ja unter die Woche Predigten anhören, aber die Frage ist, wo ist dein Herz? Wir können in christlichen Familien aufgewachsen sein und am Ende nicht verstehen, worum es geht. Die Frage, die sich jedoch aufwirft, ist, wo stehen wir in Bezug zu Christus? Wir können uns rein äußerlich zur Gemeinde zählen, aber vom Herzen nicht dazugehören. Wir können unseren Glauben bekennen, aber ihn nicht glauben im Herzen. Paulus schreibt in Römer 10 folgende Worte. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wir brauchen beides. Wir müssen mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Wenn wir nur äußerlich bekennen, hat es am Endeffekt keine Auswirkung. Und wir können auch traurigerweise die Kirche Jesu Christi nutzen, um uns selbst zu profilieren. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Probleme im Mittelalter gewesen, dass Bischöfe und Kardinäle und sogar Herzoge und Grafen und Könige sich Ämter in der Kirche erkauft haben, um sich zu profilieren und gut dazustehen. Aber am Ende hat der Glaube gefehlt. Hier sehen Judas, einer der privilegiertesten Menschen, der nichts aus diesem Privileg gemacht hat. Auf der anderen Seite sehen wir Maria, die wahrscheinlich unprivilegierteste aus diesem ganzen Kreis, wahrscheinlich eine normale Frau, größtenteils wahrscheinlich mit Haushalt beschäftigt, wahrscheinlich hat sie auf dem Feld geholfen, wenn es Arbeit gab. Sie ist also rausgegangen und hat mitgepflügt, mitgesät und mitgeerntet. Sie hat sich darum gekümmert, dass die Wäsche gewaschen wurde, sie hat sich darum gekümmert, dass täglich Essen auf dem Tisch war. Und sie hat Jesus nur ein paar Mal in ihrem Leben gesehen, immer dann, wenn Jesus gerade durch Bethanien gezogen ist. Es war die Frau, die Jesus wahrscheinlich kaum gesehen hat. Und doch ist es die Frau, die alles verstanden hat. Hier ist Maria. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesu Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Echtes, köstliches Nadensalböl. Die Betonung liegt hier auf echtem Nadensalböl. Es gab anscheinend irgendwelche verdünnten Öle oder irgendwelche gepanschten Öle oder sogar irgendwelche gefälschten Öle, so wie wir heutzutage, ich kenne mich nicht wirklich damit aus, aber wahrscheinlich Parfüm und Öle, Toilette und was es nicht sonst so alles gibt hat. Eines ist konzentrierter als das andere und das hier war reines, köstliches, originales, echtes Nadensalböl. Öl von einer Pflanze, die nur in den Himalayas wächst. Öl von einer Pflanze, die dort ausgepresst worden ist, eine Nadelpflanze. Ich weiß nicht, ob ich schon mal versucht habe, von einem Nadelbaum die Nadeln auszupressen, um Öl zu gewinnen. Und die von den Himalayas nach Israel transportiert worden musste, auf mühsamsten Weg und wahrscheinlich, als sie es erworben oder geschenkt bekommen hat, wie auch immer, schweineteuer war. Eines der teuersten Öle, die man kaufen konnte. Wahrscheinlich ist 18.000 Euro umgerechnet sogar niedrig gerechnet. Und Maria nimmt dieses kostbare Öl und gießt es über die Füße Jesu. Nicht nur, dass sie das Öl vergießt, das teuerste, was sie hatte, wahrscheinlich der kostbarste Besitz, den sie aufbewahrt hat, sondern sie gießt ihn über die Füße. Jeder hätte es verstanden, wenn man es über das Haupt Jesu gegossen hätte, wenn Jesus hauptgesalbt worden wäre, wie die Könige und Priester und Propheten. Aber nein, es waren die Füße. Es gibt wenige Leute und wenige Berufe, die ich so sehr respektiere, wie wahrscheinlich Fußkosmetiker. Die Menschen, die sich hinsetzen und den ganzen Tag nichts anderes machen als Hühneraugen und eingewachsene Zehen und Hornhaut und was weiß ich, am Fuß zu behandeln. Und so ungefähr war das für Maria. Sie hat sich hingekniet und Jesu Füße gesalbt. Die Füße, die den ganzen Tag in Sandalen steckten. Die wahrscheinlich nicht so gepflegt waren, wie wir heutzutage unsere Füße pflegen. Die von Sand und Schmutz und Dreck und was nicht alles auf den Straßen Israels rumlag, voll waren. Und Maria kniet sich nieder und macht die Arbeit eines niedrigen Knechts, des niedrigsten Knechts. Als Jesus später die Füße seiner Jünger wäscht, weigert sich Petrus anfangs, weil es die Arbeit ist, die ein niedrigster Knecht im Haus getan hat. Derjenige, der nicht geachtet worden ist, derjenige, der für Dreck beachtet worden ist, durfte die Füße der Menschen waschen. Und Maria, es ist sowas von egal, was die Leute um sie herum denken, dass sie sich hinkniet zu Jesu Füßen und das Kostbarste, was sie hat, über seine Füße gießt. Aber es geht noch weiter. Sie salbte Jesu Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Okay, das klingt für uns erstmal okay. Hat sie wahrscheinlich kein Handtuch zur Hand gehabt. Aber die Haare zu benutzen, war wieder etwas Unwürdiges. Frauen haben damals ihre Haare nicht offen getragen. Frauen haben ihre Haare zusammengebunden und meistens wahrscheinlich verschleiert aus verschiedenen Gründen. Zum einen war damals Sand und Staub überall und man hatte nicht die Möglichkeit, sich jeden Tag mit Shampoo und Conditioner und Spülung und Festiger und Spitzen-Repair-Shampoo die Haare zu waschen, sondern man hat die Haare, wenn es hochkam, einmal die Woche waschen können. Man hat versucht, die Haare zu pflegen. Zum anderen haben offene Haare diejenigen getragen, die versucht haben, Männer zu verführen. Prostituierte haben ihre Haare offen getragen und zurechtgemacht und versucht, so erotisch wie möglich dadurch zu wirken. Es war unwürdig, einfach so die Haare zu öffnen. Vor allem, wenn man Gäste im Haus hatte, fremde Gäste, die man nicht kannte. Natürlich hat Maria wahrscheinlich, wenn sie mit ihrer Schwester und ihrem Bruder allein im Haus war, die Haare offen getragen von Zeit zu Zeit. Aber zu diesem Zeitpunkt die Haare zu öffnen und die Füße Jesu zu trocknen, war nichts, was Ehre über einen gebracht hätte, sondern Schande. Und Maria hat mit all dem kein Problem. Sie hat mit all dem kein Problem und dient Christus. Wir sehen zum einen, dass Martha Jesus diente, indem sie das Essen zubereitet hat. Und wir sehen, wie Maria Jesus dient, indem sie seine Füße salbt. Und als Judas sie kritisiert, achtet auf die Worte Jesus. Jesus sagt zu ihr, zu Judas, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Dieses Salböl war wahrscheinlich dafür gedacht, dass wenn Jesus eines Tages stirbt, er damit einbalsamiert wird, damit seine Leiche nicht so stark riecht, wenn sie zerfällt. Doch Maria hat wie Judas wahrscheinlich begriffen, dass sie Jesus nicht mehr lange hat. Und dass wenn Jesus jetzt, wie es sich für einen Juden gehört, zum Passafest geht, nicht mehr lebend zurückkommt. Und Maria hat höchstwahrscheinlich damit gerechnet, dass sie die Möglichkeit gar nicht hat, Jesu Leiche einzubalsamieren. Weil wer weiß, was die Juden mit der Leiche gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, was sie mit der Leiche machen. Die hätten sie den Hunden wahrscheinlich am liebsten vorgeworfen, wenn nicht sogar verbrannt am Ende. Und Maria nutzt diese Möglichkeit, Jesus die letzte Ehre, ihr letztes Mal ihm zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie ihn liebt und wie sehr sie ihm dienen will. Dann sagt Jesus, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und versteht Jesus ja nicht falsch, er hat nicht gesagt, kümmert euch nicht um die Armen sind unwichtig. Jesus hat gesagt, kümmert euch um die Armen, wenn es Zeit dafür ist, euch um die Armen zu kümmern. Und wir sehen, wie später die Kirche ein Anlaufsort wird für Arme, Waisen und Witwen. So sehr, dass die Apostel anfangen müssen, Diakone einzusetzen, weil sie mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen. Aber Jesus sagt, kümmert euch um die Dinge, um die Nächstenliebe dann, wenn die Nächstenliebe dran ist. Aber kümmert euch in erster Linie um die Anbetung und um die Liebe zu Gott. Wir haben in der Gesetzeslesung gelesen, das größte Gebot ist, Gott zu lieben mit allem, was wir haben und sind und unseren Nächsten zu lieben. Aber Gott zu lieben ist das größte Gebot. Und Maria zeigt uns hier, was es heißt, Gott zu lieben. Sie ist sich nicht zu schade, verlacht zu werden, verspottet zu werden, verhöhnt zu werden. Sie ist sich nicht zu schade, das Kostbarste, was sie hat, für Jesus aufzugeben. Die Frage ist letzten Endes, auf welcher dieser zwei Seiten stehst du? Bist du auf der Seite Lazarus, den es in erster Linie um sich selbst geht, um seine eigene Anerkennung, um seinen eigenen Ruhm, dass er geliebt wird von den Menschen, dass er geliebt wird von seinen Arbeitskollegen? Oder ist die Priorität Nummer eins in deinem Leben Jesus Christus, der am Ende alles aufgegeben hatte, was er hatte? Paulus sagt in Philipper 2, er hat die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, dass ihn Engel dienen und dass er angebetet wird, Tag und Nacht, aufgegeben, um uns zu dienen, um am Kreuz zu sterben. Und die Frage ist, welche Seite nehmen wir ein? Nehmen wir die Seite des Judas oder nehmen wir die Seite der Maria ein? Amen.